lebte einzig und allein für seine Arbeit. Wörter waren seine große Leidenschaft. Für ihn gab es nichts Schöneres, als einem kopierten Coleridge oder falschen Fielding nachzuspüren. Unter Boswells Leitung machten wir die Bande dingfest, die mit gestohlenen Samuel Johnson Erstausgaben handelte. Ein andermal vereitelten wir den Versuch, eine groteske Fälschung von Shakespeares verschollenem Cardenio zu authentifizieren. Was streckenweise zwar recht amüsant war, letztlich aber doch nichts weiter als Oasen im öden tagtäglichen Einerlei von SO27. Meistens schlugen wir uns mit Hehlern, Betrügern und Raubdruckern herum. Ich arbeitete seit 8 Jahren für SO27 und teilte mir in Maida Vale eine Wohnung mit Pickwick, einem zahmen, zurückgezüchteten Dodo, der noch aus Zeiten stammte, als Evolutionsumkehr der letzte Schrei war und man Do-it-yourself-Klon-Kits an jeder Ecke kaufen konnte. Ich musste unbedingt weg von den Lit-Ax, doch Versetzung war ein Fremdwort und eine Beförderung kam nicht in Frage. In den Rang eines Inspektors konnte ich nur dann aufsteigen, wenn mein direkter Vorgesetzter Karriere machte oder sich zur Ruhe setzte. Aber dazu kam es nicht. Inspektor Turners Hoffnung, ihrem Traummann zu begegnen, der sie ehelichte und von dessen Geld sie leben konnte, zerschlug sich immer wieder, weil ihr Traummann entweder trank, log oder schon vergeben war. Wie gesagt, hatte mein Vater ein Gesicht, das eine Uhr stoppen konnte. Und genau das tat es denn auch, als ich eines schönen Frühlingsmorgens in einem kleinen Café unweit meiner Arbeitsstelle saß und ein Sandwich vertilgte. Die Welt flackerte, bebte kurz und blieb stehen. Der Besitzer des Cafés erstarrte mitten im Satz und das Bild auf dem Fernsehschirm gefror. Vögel hingen bewegungslos am Himmel. Autos und Straßenbahnen hielten schlagartig an und ein in einen Unfall verwickelter Radfahrer hing mit angstverzerrter Miene einen guten halben Meter über dem Asphalt in der Luft. Auch die Geräusche brachen ab. An ihre Stelle trat die matte Momentaufnahme eines anhaltenden Summtons, der mit gleichbleibender Lautstärke die Welt füllte. »Na, wie geht es meiner hinreißenden Tochter?« Ich drehte mich um. Mein Vater saß an einem Tisch und stand auf, um mich liebevoll zu umarmen. »Gut«, antwortete ich und drückte ihn. »Wie geht es meinem Lieblingsvater?« »Ich kann nicht klagen. Die Zeit ist eine hervorragende Ärztin.« Ich starrte ihn einen Moment lang an. »Weißt du was?«, murmelte ich. »Ich habe den Eindruck, du wirst von Mal zu Mal jünger.« »Werde ich auch. Irgendwelche Enkelkinder in Aussicht?« »Bei meinem Lebenswandel? Nie und nimmer.« Mein Vater zog lächelnd eine Augenbraue hoch. »Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher.« Er reichte mir eine Woolworth-Plastiktüte. »Ich war neulich in 78«, verkündete er, »und habe dir was mitgebracht.« Die Tüte enthielt eine Beatles-Single. Der Titel sagte mir nichts. »Haben die sich nicht schon 1970 aufgelöst?«
»Nicht immer.
Was macht die Kunst?« »Nichts Besonderes. Echtheitszertifikate, Urheberrechtsverstöße, Diebstahl. Immer derselbe Mist, ja?« »Ja«, ich nickte. »Immer derselbe Mist. Was führt dich her?«
»Ich habe deine Mutter in 3 Wochen besucht«, antwortete er mit einem Blick auf den großen Chronographen an seinem Handgelenk. »Aus den, üblichen Gründen. Nächste Woche will sie das Schlafzimmer Mauve streichen. Würdest du bitte mit ihr sprechen und ihr das ausreden? Die Farbe passt nicht zu den Vorhängen.«
»Wie geht's ihr?« Er seufzte schwer.
»Bestens wie immer. Mycroft und Polly lassen auch schön grüßen.«
Polly und Mycroft waren meine Tante und mein Onkel. Ich liebte sie sehr, obwohl sie den einen oder anderen Sprung in der Schüssel hatten. Besonders Mycroft fehlte mir. Ich war schon seit Jahren nicht mehr zu Hause gewesen.
»Deine Mutter und ich würden uns freuen, wenn du mal wieder vorbeikämst. Sie findet, du nimmst deine Arbeit zu ernst.«
»Das musst du gerade sagen, Dad.«
»Autsch, das hat gesessen!«
»Wie steht's mit deinen Geschichtskenntnissen?«
»Es geht.« »Weißt du, wie der Herzog von Wellington starb?«
»Logisch«, antwortete ich.